Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess und Change Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rock the Healthcare Podcast. Heute ist Jan Kohlen zu Gast und ich bin gespannt, was er uns gleich über MedKitDoc erzählt, denn dort ist er Managing Director. Aber bevor wir jetzt wirklich in die harten Themen einsteigen, sage ich mal, lass uns doch mal ganz kurz noch zu dir als Person ein paar Worte verlieren. Also was macht dich aus, was müssen unsere Hörer von dir wissen, wenn sie sich so ein kleines Bild im Kopf machen wollen?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch im Podcast dabei sein zu dürfen. Ich bin schon gespannt auf unsere Diskussion gleich oder unser Gespräch gleich zum Thema Telemedizin. Vielleicht zu mir. Ich bin ein Ruhrpott-Junge. Ich komme eigentlich aus Bochum, bin da aufgewachsen und habe da auch Abi gemacht und bin jetzt seit knapp 7 Jahren in Berlin. Aber bin dem Ruhrgebiet irgendwie sehr, sehr verbunden. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass der Berliner ja eigentlich doch relativ nah ist an dem Ruhrpott-Typen, glaube ich, uns vereint so ein bisschen das Kernige und das Ehrliche und das hart Arbeiten, glaube ich, das ist so das, was ich mir kulturell aus dem Ruhrgebiet mitgenommen habe. Ansonsten bin ich ein sehr geselliger Typ, unternehme gerne was mit Freunden, bin auch, wenn ich nicht im Büro tätig bin, gerne draußen unterwegs. Ich habe jetzt vor einigen Monaten meinen Segelschein gemacht, das ist schon fast 2 Jahre her, bin also gerne auf dem Wannsee segeln oder auf der Havel mit Freunden, gehe gern Fahrrad fahren im Berliner Umland, Grunewald, super cool. Da sind die Leute auch immer wieder überrascht, wie grün Berlin eigentlich ist, wenn man da mal ein bisschen rausfährt. Also man hat nicht immer nur diese graue Betonwüste. Ansonsten werde ich im November Papa. Das habe ich auch erst vor einigen Wochen erfahren. Das ist jetzt gerade so die große Umbruchphase. Freuen wir uns mega drauf, meine Freundin und ich. Und da stehen natürlich gerade auch ganz viele Dinge an, die man da so erledigen muss, von Hebammen suchen bis Krankenhaus etc. Genau, das dazu. Ansonsten vielleicht, was noch ganz interessant ist, weil ich ja auch schon mal gefragt wurde, was ist so ein bisschen außerhalb der Arbeitswelt, nicht was Besonderes. Ich bin nebenbei noch, neben meiner beruflichen Tätigkeit, noch Reserveoffizier bei der Bundeswehr. War ja schon seit vielen Jahren, seit ich damals 2007 da Wehrdienst gemacht habe, und mache immer noch meine Übungen nebenbei. Also 1 bis 2 Mal im Jahr ziehe ich die Uniform wieder an und bin dann da aktiv. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Abwechslung zu unserer Bubble, zu der Startup-Bubble, in der wir uns ja so bewegen. Und das hilft mir immer wieder auch, andere Perspektiven einzunehmen. Das macht mir sehr viel Spaß.
Das ist ja vielleicht auch nochmal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zu, weil da ich könnte mir vorstellen, das ist auch nochmal von der Arbeitsatmosphäre, wie man da sich bewegt und wie man in der Startup-Welt sich bewegt, nochmal komplett was anders. Finden wir da gleich nochmal einen Anknüpfungspunkt im Gespräch. Ja, Jan, jetzt lass uns auch Matthias hier mit reinholen, weil der Matthias ist natürlich wie immer auch am Start, aber ich habe am Anfang so viel geredet, dass er noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Daher, Matthias, willkommen in der Runde und kannst du gleich mal weitermachen hier?
Ja, natürlich. Also auch erstmal herzlich willkommen, Jan, von mir. Peter, gar kein Thema. Ich habe gespannt zugehört. Und das mit der Bundeswehr, da schließt sich ja der Kreis, Jan, ne? So mit dem Kernigen, was du vorhin erwähnt hast. Ne? Das passt ja ganz gut. Und an der Stelle natürlich schon mal vorab Glückwunsch und wir mit dem Nachwuchs hoffen, dass da alles gut ist. Ist noch nicht so weit, danke. Aber erstmal dafür, das wird dann eine spannende Zeit, versprochen. Ne? Da können Peter und ich ein Lied von singen. Sehr gut, ja. Genau. Aber lass uns mal reingehen. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen so ausgeholt. Vielleicht noch ein Satz, dann bevor wir dann auch zu dem kommen, was ihr mit MedKitDoc macht. Mhm. Du hast ja gerade schon ein bisschen angerissen, dass du auch vorher andere Sachen gemacht hast, andere Tätigkeiten in anderen Bereichen, anderen Unternehmen. Was war da jetzt aber so ein Initialzündung, sondern so ein Punkt, wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt der Punkt, eben MedKitDoc mitzugründen und als Managing Director reinzugehen. Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Erlebnis?
Also zunächst mal ist es jetzt so, dass ich seit knapp oder seit über 11 Jahren im Gesundheitsbereich bin. Habe anfangs da auch so ein bisschen mit gehadert. Ich habe keinen wissenschaftlichen oder keinen medizinischen Background bei meinem Studium. Also habe ganz normal BWL studiert und bin dann über so ein Marketing-Trainee-Programm damals bei Novartis, der Pharmafirma, reingekommen. Und habe mich die ersten Monate damit so ein bisschen schwer getan, weil natürlich, wenn man Marketing vorher auch im Schwerpunkt hatte, dann denkt man irgendwie immer an Adidas, denkt man irgendwie an Audi und möchte irgendwie solche Brands groß machen. Und man ist natürlich einfach natürlich auch so ein bisschen erschlagen von der Komplexität, in der man sich da befindet, so Reguliertheit, Heilmittelwerbegesetz und so weiter, das sich damals umgetrieben hat als Marketier. Aber habe es dann doch, nachdem ich dann einmal reingefuchst hat, dann sehr sehr zu lieben und sehr zu schätzen gelernt über beide Stationen. Also ich war 5 Jahre in Summe bei Novartis, war da Produktmanager für chronische Erkrankungen wie COPD und chronische Herzinsuffizienz und bin dann nochmal in die Beratung gegangen, war dann bei Roland Berger für knapp 5 Jahre auch ausschließlich im Gesundheitsbereich und hatte dann wirklich ja verschiedene Blickwinkel auf das Gesundheitswesen. So einmal aus dem Blickwinkel eines Corporates, ja, also habe daran meine Erfahrungen gemacht mit den chronischen Erkrankungen, habe auch als Pharma-Referent die Tasche getragen, ja, wie man das so schön sagt. Also habe irgendwie auch Ärzte in Berlin, Neukölln und Kreuzberg besucht. Klassisches Cold Calling, da wirklich 10 Besuche pro Tag gemacht. Das war schon eine sehr, sehr gute, wichtige Erfahrung. Und bei Berger hast du dann natürlich Projekte gehabt mit Private Equity Kunden, MedTech Kunden, Pharma Kunden und so weiter. Und hatte dann aber ein Projekt, das haben wir damals für einen ja, sehr großen MedTech Player in Deutschland oder weltweit gemacht. Und da ging es um das Thema Remote Patient Monitoring bei chronischer Herzinsuffizienz. Da hatten sich damals überlegt, in diesen Bereich reinzugehen. Und ich war der Projektleiter. Und da haben wir uns damals dann verschiedene Startups angeschaut, die so in dem Bereich aktiv sind. Und unter anderem kam halt dann auch MedKitDoc bei mir aufs Radar mit dem Projektteam. Mein bester Kumpel Sascha Günther, der ist Partner bei Vorwerk Ventures. Und die hatten damals gerade frisch investiert in MedKitDoc. Und der sagte dann zu mir, sprich doch mal mit denen. Und da habe ich das gemacht. Fand das super, super spannend, weil ich das ganze Thema Telemedizin total faszinierend fand. Wir kamen da auch gerade aus der Corona-Pandemie raus. Und man hat mir dann auch relativ schnell signalisiert, dass das Interesse, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auch darüber hinausging, über das Projekt Engagement. Und da habe ich mich mit den damaligen Gründern sehr gut verstanden und bin damals dann eingestiegen bei MedKitDoc zunächst mal als Head of Business Development, später als Chief Commercial Officer und habe jetzt vor einigen Monaten die Rolle als Managing Director und CEO übernommen.
Gibt es denn, wenn du jetzt so auf deinen beruflichen Werdegang zurückblickst, gibt es so Themen, wo du sagst, okay, das kannst du jetzt optimal einbringen, jetzt auch in dieses Startup-Umfeld, in dem du jetzt tätig bist? Vielleicht auch gleich, um den Bogen zu schlagen am Anfang, gibt es irgendwas, was du aus deiner Reserveoffizier-Tätigkeit auch in die Startup-Welt mitbringen kannst oder wo sich das gegenseitig irgendwie, wo du Erkenntnisse rausgezogen hast? Also vielleicht so ein bisschen zwei kombinierte Fragen.
Ja, klar. Also ich habe aus allen drei vorherigen Erfahrungen extrem viel mitgenommen, ne? Also Novartis hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, Thema chronische Erkrankungen. Ich glaube, so der erste Einstieg in das Gesundheitswesen, wie tickt ein großer Pharma-Player, Verständnis für die Regulatorik und die Komplexität in dem Marktumfeld. Damals aber mit Startups natürlich relativ wenig zu tun, so aus der Brille. Bei Berger hast du halt dann die verschiedenen, hast du den Blickwinkel geweitet, ja, also hast die verschiedenen Projekte gemacht, also auch im Bereich Augenheilkunde. Wir haben uns irgendwie Dinge angeguckt im Thema Zell- und Gentherapie und so erkennt man, glaube ich, dann irgendwie auch so die verschiedenen Gemeinsamkeiten, die dann die verschiedenen Projekte eigentlich miteinander haben im Gesundheitswesen. Und ich glaube, was mir jetzt extrem hilft, ist, habe ich, glaube ich, bei Berger gelernt, dieser Umgang mit Stress und mit Druck und wie man mal eben schnell ein paar Annahmen trifft, wie man mal eben schnell einen Markt abschätzt, wie man mal eben schnell irgendwie ein Model baut für unser Potenzial beim Kunden zum Beispiel, man Finanzplanung vernünftig macht, wie man Präsentationen auch vernünftig strukturiert, sodass dann eine saubere Story draus wird. Das hat mir extrem geholfen. Ich glaube, beide Vorerfahrungen waren extrem hilfreich, sind extrem hilfreich für meine jetzige Position. Ehrlicherweise glaube ich, könnte ich das auch ohne die beiden Vorerfahrungen nicht wirklich machen. Die Bundeswehr hilft, glaube ich, eher indirekt, so im Kontext. Also was lernt man da? Ja, natürlich ist dieses Thema Disziplin, das ist klar. Ja, das hat man natürlich sofort irgendwie auf der Pfanne. Aber ich glaube, das ist auch was in einem irgendwie ein Stück weit auch drin ist. Ja, ich muss nicht bei der Bundeswehr gewesen sein, um diszipliniert zu sein. Was ich aber da immer wieder faszinierend finde, ist der Umgang mit sehr, sehr verschiedenen Menschen, ja, die aus total unterschiedlichen Ecken dieses Landes kommen, auch unterschiedliche Backgrounds haben. Und ich habe inzwischen immer so die Erfahrung gemacht, es spielt dann eigentlich keine große Rolle, woher du kommst, weil du trägst diese Uniform, die dich dann ein Stück weit auch gleich werden lässt. Das finde ich sehr schön, natürlich auch das Thema Führung. Ja, du lernst natürlich relativ früh junge Leute zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Und ein der Leitsprüche, den ich auch immer meinem Team sage, bei uns jetzt in der Firma, ist das Mantra führen von vorne. Heißt, das wird dir da eigentlich eingehämmert und für mich bedeutet das im Alltag, ich mache auch Cold Calls mit meinem Team. Ich rufe selber auch die Ärzte an. Ich bin selber auf den Messen am Start, helfe selber das irgendwie aufzubauen. Und das ist so ein bisschen das ist einfach, glaube ich, ein Stück weit ein Leitmaxime, die mich sehr geprägt hat und die ich auch so in meinen Arbeitsalltag übernehme.
Ja, super spannend. Schon mal ganz, ganz viele Einblicke zu Beginn, Jan. Na, jetzt haben wir ganz viel über dich gesprochen. Jetzt lass uns mal so ein bisschen reinschauen. Wir hatten jetzt MedKid Doc ja schon ein paar Mal erwähnt. Gebt uns da mal einen Einblick. Was macht ihr genau? Was habt ihr eruiert, und was ist eure Lösung?
Also MedKid Doc wurde im Grunde genommen gegründet, weil also die Erkenntnis war, als eine reine Videosprechstunde, im Grunde genommen so wie wir es jetzt gerade auch machen, nicht ausreicht, um pflegebedürftige und chronisch kranke Patienten wirklich vernünftig telemedizinisch zu versorgen. Also für einfache Untersuchungen wie das Abhören von Herz-Lungen-Geräuschen, auch ein Blutdruckmessen, müssen Patienten häufig ins Krankenhaus gebracht werden oder in die Arztpraxis gebracht werden. Ja? Besonders im ländlichen Raum. Und das ist natürlich für pflegebedürftige Patienten sehr, sehr belastend. MedKid Doc hat sich auf die Fahne geschrieben, dass wir zwei Dinge miteinander kombinieren. Und zwar einmal unsere App, ja, die eine Videosprechstundenfunktion hat. Die hat verschiedene Interfaces, also einmal eine Schnittstelle für die Pflegekräfte, einmal eine Schnittstelle für Behandler. Kann Arzt sein, muss aber kein Arzt sein. Und wir ermöglichen eben eine Kopplung mit zertifizierten Medizingeräten. Sprich, wir können zum Beispiel ein Bluetooth-Stethoskop zum Einsatz bringen, mit dem dann die Ärztin aus der Ferne den Patienten im Pflegeheim abhören kann, also Herz-Lungen-Geräusche abhören kann, als ob sie im gleichen Raum wäre, ist aber unter Umständen 100 Kilometer voneinander entfernt. Und das ermöglicht es dem Arzt, ja, Herz-Lungen-Geräusche zu hören, wichtige Vitalparameter wie ein EKG oder Sauerstoffsättigung in Echtzeit zu erhalten. Und dadurch, glaube ich, leisten wir einen vernünftigen Beitrag, um Patienten in der Pflege besser zu versorgen. Können, glaube ich, auch so die Arbeitsabläufe von Ärzten und Pflegekräften verbessern, weil im Status quo ist häufig so, die Ärzte haben vielleicht alle 2 Wochen eine Regelvisite im Pflegeheim und wenn darüber hinaus was passiert oder ein Abklärungsbedarf ist, dann müssen sie unter Umständen diese 30, 40 Kilometer ins Pflegeheim extra fahren, nur um den Patienten wie einmal abzuhören. Das passiert aber im Status quo nicht. Also was ist die Alternative? Ich glaube, ist durch euch im Podcast schon ein paar Mal angeklungen. Es folgt eine Krankenhauseinweisung. Ja, also die Pflegekräfte wählen dann häufig, das war jetzt auch überall in der Presse, wählen dann häufig dann den Notruf, um dann die Patienten entsprechende Behandlung zuzuführen. Und ich meine, dieses Szenario, das ist ein Szenario, in dem wirklich jeder verliert, die Pflegekräfte verlieren oder die Pflegeheimbetreiber verlieren, die Ärzte verlieren, weil es natürlich auch enormer Aufwand ist. Gerade in den Notaufnahmen, die sind ohnehin schon rappelvoll und dann kommen dafür kleine Untersuchungen die Patienten da rein. Die Krankenkassen verlieren, weil es brutal teuer ist und ineffizient ist. Und zuallererst verlieren die Patientinnen und Patienten. Ich erinnere mich da selber an meinen eigenen Opa, als der im Pflegeheim vor 2 Jahren war und dann in der Anfangsphase, wo alles noch, also kurz nach so einer Einweisung, alles noch so ein bisschen unklar ist, dann irgendwie mit 92 Jahren in der Notaufnahme irgendwie im Bergmannsheim in Bochum sich wiedergefunden hat. Das ist Stress pur.
Du hast ja jetzt so ein bisschen die Vorteile in diesem Dreieck aufgezeigt. Also wir hatten ja die Krankenhäuser, wir hatten die Krankenkassen und natürlich auch die Pflegebedürftigen, beziehungsweise auch die Pflegeheime, die
Ja.
verantwortlich sind. Wen habt ihr denn mit eurer Lösung dann als erstes überzeugen müssen, sozusagen? Weil ich kann mir so vorstellen, wie du es beschrieben hast, das ist ja nicht immer leicht, wenn man gerade verschiedene Personen an einen Tisch bringen muss. Wie ist euch das gelungen, da die ersten Schritte zu machen?
Ja, also wir haben verschiedene Segmente, auf die wir uns konzentrieren. Die übergreifende Klammer ist die Pflege, aber Pflege ist ja nicht gleich Pflege. Also wir haben zum einen sehr, sehr großes Segment in der außerklinischen Intensivpflege. Das ist, wenn du so willst, ein Spezialsegment von der stationären Pflege. Das sind nicht Patienten, die rund um die Uhr intensiv medizinisch betreut werden müssen, die häufig auch Wachkoma-Patienten sind, die werden häufig invasiv beatmet. Da hast du auch ALS-Patienten zum Beispiel, ja, aber die sind eben halt 24/7 unter Beobachtung oder unter Versorgung. Warum sage ich das? Weil hier der Anwendungsfall ein bisschen einfacher ist. Und zwar sind die Patienten komplexer, aber häufig sind durch diese Komplexität der Patienten da schon sehr gute Strukturen vorhanden, die innerhalb von einem Kunden abgedeckt werden. Zum Beispiel die Deutsche Fachpflegegruppe, einer unserer größten Kunden. Die haben diese Intensivpflege-WGs, da sind die Pflegekräfte vor Ort, die betreuen aber auch eigene speziell geschulte Atmungstherapeuten, die dann bei uns als Behandler häufig gelten. Das heißt, du musst eigentlich dann in dem Falle nur diese Pflegeeinrichtung überzeugen und den Arzt und die Ärztin, die bringen die dann häufig einfach mit. Das heißt, wenn du den Betreiber überzeugt hast, dann haben die Verträge mit Lungenfachärzten zum Beispiel, die dann über unsere Plattform behandeln. Also die haben wir zum Beispiel jetzt schon über 60 Einrichtungen mit unserer Lösung angeschlossen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Den Fall, wo du gerade nachfragst, das ist in der Tat manchmal komplex. Also wir haben Pflegeheime auf der einen Seite, dann haben wir Ärzte auf der anderen Seite. Und du musst beide irgendwie mit ins Boot kriegen. Häufig ist es so, dass wir über die Pflegeheime kommen, weil die Pflegeheime dann schon Kooperationsverträge mit den Ärzten häufig haben und die dann so überzeugt sind. Wir sind aber auch schon über den Arzt reingekommen und der Arzt hat dann wiederum das Pflegeheim überzeugt. Also kommt so ein bisschen drauf an.
Also ich höre gespannt zu, Jan, weil was ich spannend finde, so wie es Peter auch gerade gesagt hat, der Dreiklang, wie du es ausgeführt hast. Jetzt hast du vorhin gesagt, und das schließt sich eigentlich direkt an, dass ihr diese Anbindung an diese zugelassenen Geräte habt. Das
Genau.
heißt, also in der Praxis muss man sich das so vorstellen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, ihr habt die Lösung, ihr habt zum einen die Software, und die Geräte sind vor Ort und da ist eine medizinische Fachkraft. Und spielt es an den Arzt rüber, weil warum ich das so nachfrage, weil finde es aus persönlichen Gründen ultra spannend, weil ich habe eine kurze Zeit ja in der Stiftung gearbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigung und da war dieses telemedizinische Betreuen von Menschen mit Beeinträchtigung gerade in dieser vollstationären Pflege ein Riesenthema, weil ja immer gesagt wird, es muss eine medizinische Fachkraft vor Ort sein, um diese Werte aufzunehmen. Also das Problem ist auch das, was ihr jetzt adressiert und mit eurer Lösung dann tatsächlich auch, ja, die Probleme beseitigt, um einen Krankentransport herzustellen, den zum Arzt zu fahren, den vielleicht sogar im Rollstuhl dahin zu fahren, Barrierefreiheit, alles, was damit zusammenhängt.
Ja, genau. Vielleicht noch mal eine gute Ergänzung, Matthias. Also es ist so, wir sind ein B2B-Anbieter. Das heißt, wir glauben schon, dass Patienten das selbstständig machen könnten, grundsätzlich, aber das Patientenkollektiv, das am meisten profitiert von der zusätzlichen Diagnostik, sind eben nun mal multimorbide Patienten, pflegebedürftige die Patienten, die häufig per Definition nun mal älter sind und zum Teil halt auch eingeschränkt sind. Zum Teil dement sind, zum Teil also auch in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind. Das heißt, zu 95% ist unser Anwendungsfall die sogenannte assistierte Telemedizin. Also genau wie du gesagt hast, Matthias, unsere Infrastruktur ist dann in den Pflegeeinrichtungen, sei es stationäre Pflegeeinrichtungen, sei es in einer WG der außerklinischen Intensivpflege, sei es auch vielleicht zum Beispiel bei Pflegekräften, die verschiedene Patienten besuchen. Ja, also in der ambulanten Pflege mit dem Auto, Wundmanager zum Beispiel oder Vera Nepas. Und die werden von uns geschult auf die Anwendung, sowohl von der App als auch von den Geräten. Und die machen dann für den durch sie betreuten Patienten einen Termin aus mit einem Behandler. Das kann dann ein lokaler Hausarzt sein, wie wir das häufig haben. Also der lokale Hausarzt und die lokale Hausärztin, die dann eine Pflegeeinrichtung betreut. Das kann aber auch ein Facharzt sein, der überregional arbeitet. Ja, also jetzt ist im Fall der orthopädischen Intensivpflege, wo dann einige Schwerpunkt-Lungenfacharztpraxen die Betreuung von diesen Intensivpflege-WGs übernehmen. Die arbeiten fast komplett telemedizinisch und das macht es natürlich dann auch ja, sehr attraktiv.
Lass uns noch mal ganz kurz auf die Anfangszeit und euren initialen Business Case schauen, weil ich stelle mir das gerade so ein bisschen herausfordernd auch vor, weil in den Pflegeeinrichtungen haben wir natürlich auch angespannte finanzielle Situationen. Also das heißt, wie habt ihr euch dem Markt genähert? War es dann eher das Versprechen, es werden Kosten und irgendwelche strukturellen Einsparungen umgesetzt durch euch, also dass da der Vorteil liegt, oder wie seid ihr da überhaupt an den Markt gegangen? Also kann mir das so gar nicht vorstellen.
Ja, um das, glaube ich, ganz offen zu sagen, wir haben schon ein bisschen durchiteriert. Das ist auch vielleicht so, wenn wir jetzt hier in einem Startup-Podcast mehr sind. Das ist ja das, was wir auch in den frühen Phasen häufig machen. Wir iterieren und wir stellen fest, Sachen funktionieren auch vielleicht nicht so gut. Was wir, glaube ich, anfangs gemacht haben, in der Anfangszeit, ist, dass wir zunächst einmal, glaube ich, die Kassen ein Stück weit erstmal haben links liegen lassen und sind dann auf die Pflegeheimbetreiber zumarschiert und haben denen gesagt, hier ist jetzt unsere Lösung. Das müsst ihr dann bitte bezahlen. Und das wäre jetzt unser Vorschlag. Ja, und das hat mit Piloten natürlich gut funktioniert. Aber in Summe ist gar nicht genau, wie du gesagt hast. Die Pflegeheimbetreiber sind häufig selber relativ angespannt finanziell. Das hat nicht so super gut funktioniert. Dazu kommt auch, dass die lokalen Ärzte, die wir ja brauchen, die ja mitmachen müssen, für die ist es finanziell, man muss es so sagen, im Status quo leider auch nicht attraktiv, telemedizinisch zu behandeln. Warum? Weil aktuell vergütet der EBM, also für alle Kassenärzte, die reine Videosprechstunde. Das sind so bummelig 14,63 Euro, ja, die du bekommst für eine Videosprechstunde. Das ist schön, das ist auch gut. Das freut uns auch für die Kollegen von Teleklinik und Co., glaube ich, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, nicht falsch verstehen. Aber es führt dazu, dass diese Videosprechstunden relativ kurz getaktet sein müssen, damit es sich für den Arzt überhaupt lohnt, das zu machen. Das heißt, wir sehen eigentlich ja in der Masse kurze 2 bis 3 Minuten Videosprechstunden, weil die Vergütung es einfach nicht hergibt. Und das hat dazu geführt, dass wir dann gemerkt haben, okay, das funktioniert so nicht. Wir müssen den harten Weg nehmen und das ist mit dem System arbeiten und mit den Krankenkassen. Und das machen wir eigentlich jetzt sehr intensiv seit 1,5, 2 Jahren. Und das heißt, wir haben mit der AOK Nordost und der Barmer einen Selektivvertrag in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo wir also initial einen Pilot-Selektivvertrag gemacht haben und haben da in 10 Pflegeeinrichtungen unsere Lösung reingegeben und haben da festgestellt, oder die AOK hat in ihren Daten gesehen, dass Krankenhauseinweisungen um bis zu 25% reduziert werden konnten. Was super cool ist, ja. Und auf der Basis hat man dann gesagt, man passt jetzt die Vergütung an und sagt jetzt, sowohl Ärzte als auch Pflegeheimbetreiber bekommen eine Zusatzvergütung für den Einsatz von gerätegestützter Telemedizin. Das ist ja das, was wir jetzt hier machen. Und jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt kannst du quasi auf die Ärzte zugehen, die anstelle von 15 Euro plötzlich 30 Euro on top bekommen für den Einsatz von gerätegestützter Telemedizin, für die Anwendung in diesem Selektivvertrag. Und Pflegeheimbetreiber kommen auch bis zu 18 Euro pro Patient pro Quartal für die Behandlungen. Und dann hast du natürlich auch, kannst dich einfach aus dem Geld dann refinanzieren. Ähnlich brauchen wir es mit der TK. Da sind wir jetzt auch kurz vor Abschluss von einem neuen Selektivvertrag gemeinsam mit dem großen Pflegeheimbetreiber. Da finanziert dann die Krankenkasse im Grunde genommen unsere Kosten, weil die Hypothese dahinter ist, wir können Krankenhauseinweisungen sparen. Und ich glaube, so ist dann auch der Weg. Also ich glaube, es muss mit den Krankenkassen funktionieren, weil das auch letztendlich unser primärer Outcome ist.
Also das heißt, wenn ich das Businessmodell von euch betrachte, dann seid ihr gestartet aus meinem klassischen B2B über
Richtig.
die Kliniken und habt dann aber einen Switch gemacht und
Ja.
habt gesagt, okay, 140er Selektivverträge
Ja.
ist der bessere Weg und damit steigt jetzt auch die Akzeptanz, weil ihr sowohl die Kassen abholt, also ne, den Goldstandard, wie man ja immer so schön sagt, verbessert und auf der anderen Seite natürlich den Ärzten Anreiz setzt. Ne? Okay, auch
Genau.
spannend, weil es gibt es relativ selten einfach, das muss man einfach mal sagen. Deswegen finde ich es so besonders und bemerkenswert, eben das Businessmodell dann eben nochmal komplett zu drehen, weil viele ja dann schon sagen, wir sind B2B. super spannend. Da vielleicht eine kurze Frage, weil auch dieses Thema Selektivverträge ist natürlich in der Startup-Welt und wir sind ja hier in einem Startup-Podcast immer ein Riesenthema. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps, wie man das angeht für Zuhörer und Zuhörer, die jetzt in der Gründung sind und sagen, okay, Selektivvertrag ist ein Thema. Hast du da vielleicht noch mal ganz spontan so zwei, drei Dinge, wo du mit auf den Weg geben kannst?
Vielleicht eine Ergänzung noch vorher, weil du gerade sagtest, dass wir da nicht mehr B2B sind. Ich glaube, was die Erkenntnis war, dass du den Markt erst bereiten musst durch die Selektivverträge und dann kannst du B2B machen. Ja, also jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg kannst du klassisch B2B jetzt machen, kannst auf die Pflegeheime zugehen, auf die Ärzte zugehen, weil jetzt das Market Access das hergibt durch diese neuen Selektivverträge, durch diese Zusatzvergütung, die wir jetzt haben. Das wollte ich noch kurz nachschieben. Zu den Selektivverträgen. Erster Tipp, langer Atem. Das ist, hat auch, glaube ich, in eurem vorherigen Podcast, ist das schon zur Sprache gekommen, kann ich nur so bestätigen. So als kleine Ausbildung, ich glaube, so 12 Monate muss man schon, 9 bis 12 Monate muss man schon anpeilen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man, du brauchst irgendwie einen First Mover. Und bei uns war das dann die AOK Nordost, die damals unbedingt Telemedizin in Pflegeheimen machen wollte. Und so sind wir zusammengekommen und haben da jetzt ja einen unserer treuesten Partner. Natürlich hilft dann eine AOK Nordost, jetzt mit der Barmer zu sprechen. Die Barmer ist jetzt zum 1.2. dem Vertrag beigetreten. Freuen wir uns riesig. Dann hast du natürlich mit die AOKs einfacheres Spiel bei der TK. Weil natürlich dann schon die Kassen schon aufeinander gucken und sagen, okay, jetzt hat schon mal eine andere Kasse gemacht. Das hilft ungemein. Und deswegen ist, glaube ich, so mein Tipp, ich würde vielleicht nicht mit den Riesenkassen anfangen, sondern gucken, dass man, AOK, du hast natürlich auch eine relativ große Kasse, aber ich glaube, es ist ein regionaler Champion. Das wäre mein Tipp, dass man sich wirklich einen scharfen Use Case raussucht und dann wahrscheinlich auf regionale Kassen zunächst mal zugeht. Weil mein Gefühl ist, wenn du bei einer großen Kasse durch dieses Portal da erstmal dich bewirbst als Startup, da gehst du halt unter. Und ich hatte jetzt ein bisschen das Glück, dass ich ein paar auch Kontakte durch meine Zeit vorher in der Beratung noch hatte. Ich hatte mit dem Marek Kretschewski von der Barmer sehr intensiv zusammengearbeitet in meinem Projekt. Und daher kannten wir uns auch schon. Das hat natürlich extrem geholfen. Und über die TK kann ich halt auch sagen, zur TK ist es auch ein reiner Vitamin-B-Kanal am Ende des Tages gewesen, weil ich den Thomas Ballast auch aus dem Berger Kontext kannte. Und das hat natürlich dann auch extrem geholfen.
Gut, ich habe noch eine Frage. Wir wollen jetzt keinen Selektivvertrag-Podcast machen, Jan, aber eine Frage habe ich noch, weil das eine ist ja ein Selektivvertrag zu machen, da erstmal Glückwunsch und natürlich brauchst du den richtigen Zugang. Also das ist
Ja.
auch klar, weil klar, Plattformen kommen wahrscheinlich hunderte von Decks rein,
Ja.
ne, über diese Plattformen. Aber Selektivverträge zu haben, macht ja noch keinen Umsatz am Ende des
Richtig.
Tages. Wie steuert ihr das? Wie geht ihr das Thema an?
Also jein, würde ich sagen. Es gibt Selektivverträge. Möchte da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt tatsächlich Selektivverträge und wir sind kurz vor Abschluss eines solchen, die dir auch direkten Umsatz geben. Ja, also das geht schon auch. Also in den häufigsten Fällen ist es so, dass es dir erstmal den Marktzugang bereitet, aber du kannst natürlich auch. Am Ende ist das eine Verhandlungssache. Ja, du kannst dann auch schon sagen, wieso finanziert ihr das nicht vor? Und wir schauen uns dann in der Evaluierung gemeinsam an, nach 6, nach 12, nach 18 Monaten, wie die Effektivität war auf unsere vorgenommenen primären Endpunkte, sprich Verbesserung oder Reduzierung von vermeidbaren Krankenhauseinweisungen. Und da sind die Krankenkassen schon, also ich hatte das Gefühl, dass gerade so der TK zum Beispiel, die sind sehr zahlengetrieben. Ja, die gucken schon sehr genau drauf, die rechnen vor ihren Business Case. Wir haben da gemeinsam also wochenlang Annahmen getroffen, welchen Effekt wir irgendwie glauben zu erzielen, wie wir das untersuchen. Das ist schon, das hilft schon enorm. Und dann kannst du natürlich am Ende dann auch besser verargumentieren, dass du da vielleicht doch einen Umsatzimpact hast.
Jetzt lass uns nochmal von den Zahlen nochmal auf euer Produkt zurückschwenken, weil ich mir vorstellen kann, gerade weil ihr ja auch das Ganze mit medizinischen Geräten macht, nicht rein telemedizinische Anwendungen, dass man da jede Menge Themen hat, die man halt auch erstmal gewährleisten muss, dokumentieren muss oder auch sicherstellen muss, dass es einfach funktioniert. Wie kann man sich so den Prozess vorstellen und welche Hürden musstet ihr da auch vielleicht nehmen, um so den ganzen Prozess abbilden zu können?
Im Blick auf die Dokumentation, meinst du?
Zum Beispiel, ja, aber auch generell, vielleicht gab es ja auch so das ein oder andere technische, die eine oder andere technische Herausforderung, die du teilen möchtest, wo du sagst, hey, da haben wir auch noch ein großes Learning hingelegt. Wo hattet ihr da die Herausforderung und was ist da für euch so wichtig auch in der Dokumentation?
Ich glaube, die größte Herausforderung für uns ist eigentlich auch das Thema, wie gehen wir das Thema Schulung an? Ja, also du bist in einem Kontext unterwegs, gerade in der Pflege, wo Ressourcen total knapp sind, Personal ist knapp und du hast auch zum Teil natürlich schon eine relativ hohe Fluktuation an den Pflegekräften. Die müssen wir aber natürlich schulen. Die müssen natürlich ja auch fit in der Anwendung sein. Die müssen sowohl die App verstehen und bedienen können, als auch die Medizingeräte. Und das ist natürlich zum Teil schon herausfordernd, weil du da auch häufig Nachschulungsbedarf hast. Das haben wir schon gerade in der Anfangsphase, habe ich so ein bisschen unterschätzt, wie groß der Aufwand da tatsächlich ist, dann die Leute auch zu schulen und was auch für ein Schulungsformat Sinn macht. Ja, wir haben anfangs mal irgendwie dann irgendwie 20 Pflegekräfte da in einem Raum sitzen gehabt und denen versucht, die App zu erklären. Dann nicken alle schön, aber dann 2 Wochen später weiß keiner mehr, wie sie sich einloggen können. Das ist schon ein Thema. Deswegen machen wir es eigentlich jetzt eher auf so Multiplikatoren-Basis, dass wir wirklich vorher versuchen, mit dem Kunden zu definieren, welche Pflegekräfte sollen jetzt auch im Schwerpunkt einsetzen und schulen dann zunächst die und versuchen natürlich eben auch viel von den Schulungsinhalten zu digitalisieren, sodass die dann auch abrufbar sind. Aber klar, du hast halt immer diese Digitalisierungshürde, weil es gibt einfach natürlich Leute, die dann nicht so vertraut sind, App zu bedienen und da auch einfach Berührungsängste vorhaben. Und damit steht und fällt häufig natürlich auch die Anwendung. Ja, wenn da keine Anfragen von den Pflegekräften kommen, weil sie davor irgendwie Angst haben, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Ja, also das Ding, es muss maximal einfach sein. Das ist so, also die Maxime.
Vielleicht dann noch, weil du gerade auch das Personal, das pflegende Personal ins Spiel bringst, sind das bei euch immer die Pflegekräfte dann auf der anderen Seite, sage ich mal, von dem Monitor? Oder sind auch schon so medizinische Hilfsberufe etc. für euch interessant als Anwender? Weil da gibt es ja jetzt auch viel Bewegung im Markt, es gibt immer mehr auch so Bachelorstudiengänge. Ist es dann die klassische Pflegekraft oder wie seht ihr das gerade im Markt?
Also, es ist schon die klassische Pflegekraft. In der stationären Pflege, in der außerklinischen Intensivpflege hast du häufig diese speziell geschulten Pflegekräfte, die nennen sich in dem Fall dann Atmungstherapeuten, die also eine Intensivpflegeausbildung auch gemacht haben. Die treten dann auch als Anwender auf. Und die sind in der Regel, ja, zum Teil sind die schon eigentlich fast ein Behandler eher, ja, also weil die einfach schon die Patienten so gut kennen, auch mit den Beatmungsparametern so gut vertraut sind, dass die beide Hüte aufhaben können. Die kommunizieren dann manchmal also auch Atmungstherapeut zu Lungenfacharzt zum Beispiel. Dann hast du eher diesen Anwendungsfall. Aber primär sind es schon die Pflegekräfte, die unsere App einsetzen. Zum Teil sind sogar Angehörige, ja, das haben wir in bestimmten Pilotierungen, nutzen wir das in der ambulanten Pflege zum Beispiel mit der Berufsgenossenschaft. Da werden dann Patienten, die verarbeitsverunfallt sind, haben wir mit der BGHW eine Kooperation zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt und die wenden dann unsere Plattform an. Das geht auch.
Auch noch eine spannende Frage vielleicht zum Schluss, um das Thema rund zu machen. Also wichtig natürlich die Pflegekräfte abzuholen, das hast du betont, mit der Dokumentation. Da immer die Frage, und das hatten wir in den einen oder anderen Folge hier im Podcast auch schon, wie schwierig war es oder war es eine Herausforderung, diese Schnittstellen-Thematik aufzumachen in die vorhandenen Dokumentationssoftwares? Was sind da eure Erfahrungen und auch die Learnings?
Super Punkt. Wäre ich jetzt durch auch nochmal drauf gekommen. Ich glaube, das ist somit das wichtigste Thema. Punkt. Ja, also ich glaube, es gibt wenig Wichtigeres als das Thema Schnittstellen und Integration. Da arbeiten wir sehr, sehr intensiv dran. Für uns ist natürlich klar, dass man Doppeldokumentationsaufwand auf Pflegeseite unbedingt vermeiden muss. Es ist aber natürlich so, wenn du als Startup dann erstmal in den Markt kommst, kannst du natürlich erstmal sagen, ich integriere mich erstmal jetzt mit jedem Pflegedokumentationssystem und jedem PVS vorher und versuche auch schon mal vorher proaktiv schon mal die komplette TI irgendwie abzubilden. Dann kommst du nie an den Markt. Ja? Also von daher ist es immer so ein bisschen Abwägungssache. um auch nicht die Geschwindigkeit zu verlieren. Wir werden dieses Jahr, ich glaube jetzt so ein bisschen auf Holz, mit den großen Pflegedokumentationssystemen integriert sein. Wir sind mit MediFox hier im Austausch. Es ist aber nicht so einfach, da auch durchzudringen, weil natürlich da viele Startups anfragen. Ja, das ist wieder so ein bisschen wie bei der TK anklopfen. Ja, das ist nicht so einfach. Du musst halt dann eigentlich wieder einen Kunden mitbringen. Und so haben wir es jetzt quasi gemacht, dass wir jetzt da mit großen Kunden, also Korian, Aloheim, mit den großen Pflegeheimbetreiber in Deutschland, also in deren Schlepptau zu denen jetzt hingegangen sind und gesagt haben, wir brauchen bitte diese Integration. Und ich bin da jetzt hoffnungsvoll, dass wir das hinbekommen, weil die natürlich dann auch schon anderen Hebel haben. Es gibt andere Pflegedokumentationssystem-Anbieter, da ist es ein bisschen einfacher. Da kostet es auch gefühlt irgendwie auch nichts. Ja, also als Beispiel hervorzuheben, Connex Vivendi zum Beispiel ist ein zweiter großer Pflegedokumentationsanbieter. Die haben eher so ein Open-API-System. Die möchten eigentlich auf ihrer Plattform Startups haben, die sich dort integrieren. Das ist dann relativ schnell gemacht. Was unsere Herausforderung so ein bisschen ist auf PVS-Seite, also auf Seite des Arztes oder der Ärztin, das ist halt sehr fragmentiert, der Markt, wie man sich da sinnvoll integriert. Aber da gibt es also auch gemeinsame Schnittstellen, über die man gehen kann. Das ist jetzt das nächste To-Do. Aber das Prio 1 sind diese Pflegedokumentationssysteme, weil wir ja im Status quo schon in 70 Einrichtungen aktiv sind und ich das irgendwie jeden Tag fünfmal höre, das Thema, wann ist eure Schnittstelle da? Und schönen Gruß an die Kollegen von MediFox. Würde mich freuen, wenn es dieses Jahr klappt.
Also, wir hatten ja jetzt an verschiedenen Stellen schon Erfolge von euch gehört. Also, ich
Ja.
meine, Selektivverträge zum Beispiel war ja wahrscheinlich ein großer, wichtiger Meilenstein bei euch. Aber gab es darüber hinaus auch noch, jetzt, wenn du zurückblickst, so Erfolge, auf die ihr besonders stolz seid?
Naja, ich glaube, was ja schon mal ein Erfolg an sich ist, den ich aber jetzt fairerweise nicht mir ans Revier heften kann, sondern unseren Gründern in der Anfangszeit war, dass wir natürlich namhafte Investoren wie die Flixbus-Gründer überzeugt haben, bei uns zu investieren. Wir haben große VCs wie Picos Capital, Acton Capital und Vorwerk Ventures die bei uns investiert sind. Und das hat uns natürlich schon irgendwie extrem geholfen, auch die zeitliche Flexibilität zu haben, unser Geschäftsmodell zu entwickeln und zu iterieren, wie ich es vorhin angesprochen habe. Ja, das ist halt dann, du einfach auch die Zeit hast, da mal rumzuprobieren. Das ist, glaube ich, auch extrem, extrem wichtig. Ansonsten, ja, klar, neben den genannten Kooperationen mit den Krankenkassen, freuen wir uns natürlich auch, dass wir eigentlich mit den fast allen großen Pflegeheimbetreibern schon in Kooperation stehen. Also Aloheim, Korian, Deutsche Fachpflegegruppe sind hier zu nennen. Da freuen wir uns riesig. Wir sind jetzt aktuell, habe ich vorhin schon mal gesagt, an 70 Standorten im Einsatz. Das heißt, wir sind wirklich schon in der Fläche dabei und ich überzeuge mich auch immer gerne selber in den Einrichtungen. Also ich bin mindestens einmal im Monat in einem Pflegeheim und finde es auch wichtig, weil man sieht eben halt, wir verkaufen hier keine Turnschuhe, wir verkaufen keine Proteinshakes, sondern es wird am Patienten jetzt schon gearbeitet. Also das zu sehen, wie dann auch so eine Patientin in der Intensivpflege-WG, die ALS hat, über unsere Plattform telemedizinisch behandelt werden kann und die in der Alternative halt hätte ins Krankenhaus gefahren werden müssen, das gibt mir eine unglaublich große Befriedigung. Und glaube, da spreche ich für das ganze Team. Das ist einfach eine richtig coole Motivation. Genau, was wir noch ansonsten noch als Erfolg verbucht haben, ist jetzt, dass im Oktober ein großes Projekt losgeht, und zwar das Innovationsfondsprojekt vom BKV Spitzenverband. Und da geht es um das Thema Telemonitoring. Und jetzt aufgepasst, in der Frühchenversorgung. Also da geht es natürlich nicht um die klassische Pflege, sondern um Familien, die ja einen frühzeitigen Start hatten, also wo Kinder deutlich zu früh gekommen sind, die dann aber auch in die Häuslichkeit entlassen werden. Und hier soll mittels Telemedizin, Telemonitoring die Versorgung zu Hause auch gewährleistet werden, mittels unserer Plattform und eigens dafür dann anzubindenden Medizingeräten, weil natürlich auch die Stethoskope, die du einem Erwachsenen an die Brust hältst, sich unterscheiden von kleinen Frühchen, die unter Umständen ja weniger als 1,5 Kilo wiegen.
Ja, super Hinweis und auch eine sehr gute Überleitung, Jan, zur nächsten Frage. Tatsächlich so einen Ausblick zu wagen in die Zukunft, das hast du jetzt schon mal gerade angesprochen. Aber was sind so wirklich die Meilensteine, die ihr euch vorgenommen habt in den nächsten, man sagt immer so mittelfristig 3 bis 5 Jahren? Der Markt bewegt sich ja auch gerade massiv. Hat man auch gesehen auf der DEMEA, glaube ich, dieses Jahr, dass also das Telemedizin-Thema nochmal aufgrund auch der ganzen Rahmenbedingungen, die wir jetzt nicht einzeln mal aufführen müssen, dazu beiträgt, dass da relativ viel passiert, inklusive der Vergütung, wie du es vorhin angesprochen hast.
Ja, also die Kunst ist ja auch immer in einem Startup Dinge nicht zu tun, also sich auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich jetzt kurz- bis mittelfristig auch einen direkten Impact haben, weil an Ideen mangelt es uns, glaube ich, allen nicht. Deswegen ist für mich kurz- bis mittelfristig der Fokus, die bereits jetzt in den Startlöchern stehenden Projekte erstmal sauber auf die Straße zu kriegen, die Selektivverträge vernünftig auszurollen. Da kommen auch auf einen Streich halt dann irgendwie 2 Dutzend Pflegeheime dazu, die du dann irgendwie onboarden, schulen musst und Punkt 1 und natürlich Punkt 2, die Bestandskunden zu halten. Ich glaube, daran werden wir auch als Startup natürlich gemessen. Wie ist unsere Customer Retention? Das ist das Hauptaugenmerk. Mittelfristig wird es darum gehen, ja, nachhaltig zu wachsen und einen klaren Pfad in Richtung Profitabilität zu zeigen. Das ist ja so ein bisschen the name of the game im Venture Capital mittlerweile. Also, wo es noch vor 2 Jahren hieß, stellt so schnell ein, wie ihr könnt und Geld gibt es dann immer wieder, ist jetzt eigentlich jede Frage, die ich mit VCs unterhalte, ja, wie lange habt ihr noch bis Break-Even? Und ich glaube, mit etwas Rückenwind können wir das Ziel im Laufe des kommenden Jahres dann auch dann erreichen. Und das ist dann natürlich ja, ein riesiger Meilenstein für die Firma, weil das uns dann natürlich auch extrem, ja, Luft verschafft. Das ist ganz wichtig. Und außerdem, ja, haben wir sehr viele Partnerschaften, die wir mit großen Branchengrößen in der Pipeline gerade haben. Also die dann auch wieder Chancen an sich entwickeln können. Stichwort strategische Investitionen, mögliche Exit-Partner. Ja, da haben wir einige Sachen, einige Partner, die wir gerade schon sprechen. Auch die musst du natürlich parallel zum Tagesgeschäft weiter treiben. Und das sind Dinge, die sich nicht immer sofort kurzfristig umsetzen lassen. Aber die, glaube ich, musst du parallel treiben, weil wir natürlich auch ein VC-finanziertes Unternehmen sind und irgendwann also auch diese großen möglichen Partner brauchen.
Ja, also ich glaube, da hast du ja jetzt schon einige Themen aufgezählt, einfach die jetzt dann noch kommen werden. Also ich glaube, das wird nicht langweilig in den nächsten Jahren. Aber bevor wir jetzt so uns wirklich dem Ende der Folge nähern, machen wir immer noch mal einen kurzen Schwenk raus, noch mal einen Schwenk zurück sozusagen ins Persönliche, weil uns das immer wichtig ist, dass man die Personen im Interview auch noch mal am Anfang und am Ende erwähnt und so den Bogen schlägt. Daher zwei relativ persönliche Fragen. Wir fangen jetzt mal mit der ersten an. Was machst du denn ganz persönlich dafür, dass du gesund in den Tag startest?
Also ich versuche, und das kriege ich auch eigentlich ganz gut hin, dreimal die Woche morgens vor der Arbeit Sport zu machen. Und das ist anfangs ein bisschen mühsam, wenn man sich dann da aus dem Bett schält und dann zum Fitnessstudio läuft. Ich hatte da, meine Freundin hat mir das neulich mal gesagt, wenn man dann so um 6 Uhr Richtung Fitnessstudio trabt, würde man sich eigentlich denken, dass die Leute von den Balkonen anfangen zu applaudieren. Tut aber keiner, ja, man läuft dann einfach alleine in sein Fitnessstudio. Aber dann einmal angekommen, ist das jedes Mal wieder einfach total super für mich. Ich mache dann auch relativ eine kurze Einheit, bisschen Kraft, bisschen Cardio und nehme dann aber auch nochmal den Tag zu starten mit einem kurzen Saunagang oder Dampfbad. Und dann muss ich wirklich sagen, der Tag ist dein Freund.
Perfekt. Und vielleicht noch die zweite Frage. Sicherlich jetzt ist in den letzten Jahren auch so Gesundheitsmythen begegnet. Die können jetzt wirklich persönlich sein wieder, aber es kann natürlich auch im Unternehmenskontext sein. Und wenn du einen dieser Mythen rausgreifen würdest und den ein für alle Mal auflösen könntest, welcher wäre das?
Also ich hatte ja schon so ein Vögelchen ein bisschen vorbereitet, dass vielleicht so eine Frage in Richtung Gesundheitsmythos kommen könnte. Und da habe ich auch aufgrund meiner jüngsten Erkältung mal kurz ein bisschen recherchiert. Und ich war immer der festen Überzeugung, dass Vitamin C vorbeugend wirkt gegen Erkältungskrankheiten. Ich hau mir wirklich jeden Tag vorher so eine fette Vitamin C-Tablette rein und glaube immer, boah, jetzt könnte alle in der U-Bahn kommen. Fakt ist aber, dass Vitamin C bei einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung eigentlich im Körper vorhanden ist und dass die Mehraufnahme von Vitamin C keinen prophylaktischen Nutzen hat. Also lediglich bei einer ausgebrochenen Erkältung kann dass Vitamin C zusätzlich helfen zur Linderung von Symptomen. Aber es hilft ja jetzt nicht, dieses imaginäre Schutzschild aufzubauen, mit dem ich mich da immer durch die U-Bahn fahren habe sehen. Leider.
Vielleicht war es dann aber auch einfach psychologisch, dass du
Ja, das kann natürlich sein, dass
der
der
festen Überzeugung warst und
Placebo-Effekt.
deswegen unverwundbar warst für
Das
Erkältung.
stimmt, ja.
Ja, lieber Jan, vielen lieben Dank für spannende Einblicke, eine tolle Reise, wo du uns mitgenommen hast und uns da wirklich deine Erfahrung geteilt hast. Letzte Frage, die wir auch immer jedem Gast natürlich stellen. Wer soll sich bei euch melden? Wer darf sich bei euch melden? Und vor allem, wo findet man dich und euch, also MedKidDoc, am besten? Und das packen wir natürlich am Ende auch in die Shownotes.
Ja, also mich findet man in unserem Office in der Eberswalder Straße, direkt über den Rührhamdöner. Also wenn man da mal einen Döner holt, einfach mal vorbeikommen, würde ich mich freuen. Ansonsten natürlich bei LinkedIn jederzeit sowohl mich als auch MedKidDoc gerne connecten und schreiben. Wer sollte sich melden? Tatsächlich sollten sich motivierte, Healthcare-erfahrene Leute bei mir melden, die Lust haben, bei uns im Business Development oder im Medical Team zu arbeiten. Da bin ich gerade akut auf der Suche. Außerdem sollten sich Pflegebetreiber, Investoren oder ja, andere mögliche spannende Partner im Gesundheitswesen melden, die Lust haben, mit uns ja die Grenzen der Telemedizin zu verschieben.
Ja, also vielen lieben Dank, lieber Jan, für die tollen Einblicke. Wir packen das auch in die Shownotes. Vielleicht dann auch den Link zur Dönerbude. Dann, na, findet man euch vielleicht leichter über Google, über die
Ja.
Bude. Und dann muss man einfach, in wievielten Stock muss man dann gehen?
Erster Stock.
Erster Stock. Okay, das ist machbar am Ende des Tages.
Ja.
Genau. Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, und wir werden dich ja noch in der zweiten Folge dann in der kommenden Woche einfach nochmal hören und freuen uns dann da auf eine spannende Quickwind-Folge mit dir und sagen erstmal vielen lieben Dank und alles Gute bis dahin.
Ja, vielen Dank. Danke, Peter. Danke, Matthias.